Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallöle.
Bevor wir in die Folge starten, möchte ich, also bevor wir anfangen, erst einmal sagen, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass es diesmal eine neue Episode Katastrophenmythen und True Crime geben wird. Allerdings müssen wir euch an der Stelle sagen, dass in den letzten zwei Wochen bei uns wirklich so viel passiert ist, dass wir es erst schaffen, die im Laufe der nächsten Woche hochzuladen. Da lege ich mich auch noch auf keinen Tag fest. Also wir werden sie hochladen und wenn ihr uns abonniert, werdet ihr auch benachrichtigt, sobald die Folge online ist.
Genau.
Also vielen Dank für euer Verständnis und ein dickes Dankeschön. Bleibt jetzt nur noch zu sagen, denkt bitte an die Triggerwarnung für die jeweilige Folge. Und dann können wir theoretisch auch direkt reinstarten.
Okay.
Waren wir schon mal in Hawaii? Ich glaube nicht.
Nein.
Würde mir jetzt auch nicht.
Also wir haben so viele Fälle, kann ich mich jetzt aber so nicht dran erinnern.
Nein. Nee, ich auch nicht. Heute geht es um Aloha Airlines 243. Hawaii liegt etwa 3200 Kilometer südöstlich vom amerikanischen Kontinent entfernt und besteht aus einer Inselgruppe, die wiederum aus 137 Inseln und Atollen besteht. Mhm. Fand ich ganz schön viel, wusste ich auch nicht.
Aber Hawaii gehört zu Amerika.
Genau.
Ah, okay.
Das ist wird bei denen auch als Aloha State genannt.
Wissen. Okay, das wusste ich nicht. Okay.
Genau. Und besteht, also wir haben jetzt gehört, 137 Inseln und Atollen, aber eigentlich geht es meist nur um die 8 größten Inseln. Mhm. Und da gibt es, entschuldigt diese Aussprache, ich habe es versucht noch irgendwie rauszukriegen, aber es ist auch schwierig. Also, es gibt Niihau, die verbotene Insel, Kanai, die Garteninsel, Oahu, der Versammlungsplatz, hier befindet sich auch die Hauptstadt Honolulu, Molokai, die freundliche Insel, Lanai, die Ananasinsel, Kahu'ulawai, die Zielinsel, Maui, die Talinsel, und Hawaii wird bei denen generell als Big Island bezeichnet. Im Durchschnitt wird es hier niemals kälter als 21 Grad. Aber bevor wir jetzt noch weiter abschweifen und alle lieber Urlaub machen würden, anstatt uns weiter zuzuhören, erzähle ich euch jetzt lieber wieder von Flug 243. Das Ganze beginnt am 28. April 1988, einem Donnerstag. Der Flug ist geplant vom Hilo International Airport auf Big Island nach Honolulu auf Oahu. Der Flugzeugtyp ist eine Boeing 737-200. 30,48 Meter lang, bei einer Spannweite von 28,35 Metern. Mit ihren maximal 136 Sitzplätzen könnte sie theoretisch bis zu 4200 Kilometer zurückliegen. Allerdings fliegt die Boeing aus unserem heutigen Fall eher als Inselhopper. Denn die Maschine mit dem Kennzeichen November 73711 und der Seriennummer 20209 wurde schon am 10. Mai 69 an Aloha Airlines ausgeliefert. Sie hatte zum Zeitpunkt im April 88 schon 35.496 Flugstunden und das bei insgesamt 89.680 Zyklen. Ein Zyklus bedeutet Start, Druckaufbau in der Kabine und eben die Landung. Allerdings wurde nicht bei jedem Flug der maximale Druck auf Reiseflughöhe erreicht, weil es sich eben bei so kurzen Flügen nicht immer lohnt, überhaupt aufzusteigen auf Reiseflughöhe. Und trotzdem zählt das Flugzeug mit dem Taufnamen Queen Liukolani als das Flugzeug mit der zweithöchsten Anzahl an Zyklen in der weltweiten Boeing 737-Flotte. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen.
Ja, das stimmt.
Aber ich muss es mit reinnehmen, weil es muss dazu. Ihr werdet nachher erfahren, warum. An Bord befinden sich 95 Menschen, 90 Passagiere und 5 Crewmitglieder. Kapitän Robert Schornsteimer, 44 Jahre alt. Seine Karriere bei Aloha Airlines begann am 31. Mai 1977 als First Officer. 10 Jahre später, am 1. Juni 1987, bekam er sein Kapitänspatent. 8.500 Flugstunden konnte er vorweisen, 6.700 davon auf der Boeing 737. An seiner Seite saß die 36-jährige Madeleine Mimi Tompkins. Sie war seit 4. Juni 1979 bei Aloha Airlines angestellt und damit die erste Pilotin der Airline. Auch sie konnte mit ihren 36 Jahren schon auf 8.000 gesammelte Flugstunden zurückblicken. 3.500 davon im Cockpit der Boeing. Während dieses Fluges war auch der Jumpseat im Cockpit besetzt, denn ein Fluglotse der FAA musste auch nach Oahu. Um die restlichen 89 Passagiere kümmerten sich 3 Flugbegleiterinnen. Clara Bell Lansing, auch CB genannt, 58 Jahre alt, und sie begann ihre Karriere schon am 1. August 1951. Verrückt, wenn man das so denkt.
Ja, das stimmt.
Weiter dabei waren Jane Sato Tomita und Michelle Honda. Aber jetzt dann auch endlich, jetzt haben wir alle Zahlen abgehakt und alle Rahmenbedingungen. Geht los. Patricia Aubrey betritt mit den anderen Passagieren das Flugzeug und hat eigentlich einen Sitzplatz in Reihe 1. Doch als sie Platz genommen hatte, überkam sie ein ungutes Gefühl. Und dieses Gefühl war so stark, dass sie dort einfach nicht bleiben konnte. Der Grund, warum sie sich tatsächlich noch einmal umsetzte, und zwar nach hinten in Reihe 17. Passt so ein bisschen zu dem Katastrophenmythen- und True-Crime-Thema jetzt.
Okay.
Sie hatte halt, also...
Ja, mir schwant da schon fürchterliches, ja.
Ihr war das einfach nicht geheuer, ja. Und dann hatte sie gefragt und konnte sich tatsächlich nach hinten umsetzen.
Okay.
Es ist 13.25 Uhr Ortszeit, als Mimi Tompkins die Boeing 737 als Pilot Flying auf der Startbahn beschleunigt und die Maschine dann hinaus auf den Pazifik steuert. Der Flug wird nur eine kurze Zeit dauern. Es ist eben wieder nur ein Inselhoppen. Diese kurze Flugzeit ist auch der Grund, warum die Flugbegleiterin schon während des Steigfluges mit dem Service beginnt, während die Anschnallzeichen für die Passagiere noch nicht erloschen sind. Um 13.45 Uhr erreicht Aloha Airlines 243 Reiseflughöhe. In diesem Fall 24.000 Fuß oder 7.300 Meter. Nur eine Minute später gab es einen lauten Knall, gefolgt von einem Druckabfall in der gesamten Maschine. Als Kapitän Schornsteimer versucht zu verstehen, was gerade passiert ist, und er sich umdreht, erkennt er den blauen hawaiianischen Himmel hinter sich, wo eigentlich die Flugzeugdecke sein sollte.
Ups.
Okay. 35 Quadratmeter Kabinendach waren einfach weg. Die ersten 5 Reihen saßen komplett im Freien. Flugbegleiterin Jane Sato Tomita wurde von einem Trümmerteil getroffen und lag nun bewusstlos in der Nähe von Reihe 2. Ihre Kollegin Michelle Honda lag bei Reihe 15. Doch wo ist Chefflugbegleiterin Clarabel C.B. Lansing?
Na, wurde sie vielleicht rausgeschleudert oder gesaugt? So kennen wir das ja schon aus anderen Episoden. Und werden die anderen jetzt nicht auch rausgesogen? Also eigentlich? Oder waren die noch angeschnallt?
Die waren alle noch angeschnallt.
Ah, okay.
Gott sei Dank, muss man in dem Fall sagen. Okay. Und nachdem das Kabinendach weg war, herrschte halt im Flugzeug der gleiche Druck wie draußen. Und dadurch ging halt keine Gefahr mehr aus, rausgesogen zu werden. Aber das war ja trotzdem noch alles, also schnell und windig. Und
ja, natürlich.
Allerdings ist das mit C.B. Lansing eine berechtigte Frage, auf die ich später noch ein bisschen näher eingehe. Trotzdem ist es eben so gut wie unerträglich, denn die Boeing fliegt immer noch unglaublich schnell und dazu kommt der geringe Sauerstoff und eben die Kälte. Im Cockpit ist an eine Unterhaltung nicht zu denken. Auch die Kommunikation mit dem Tower ist nicht möglich. Was die Piloten aber schaffen, ist den Transpondercode 77000 zu senden. Und der Transpondercode 7700 bedeutet eben Luftnotfall. Man erkennt Parallelen zu unserem Namen.
Ja, das stimmt.
Kapitän Robert Schornsteimer übernimmt nun selbst das Steuer. Er weiß, dass sie so schnell wie möglich sinken müssen. Und zwar auf eine Höhe, wo es für die Passagiere wieder möglich ist zu atmen. Denn in einer Höhe von 7300 Meter ist einfach nicht genug Sauerstoff. Und Sauerstoffmasken gibt's eben nicht für alle. Schließlich hat die Boeing 737 kein Dach mehr im vorderen Teil. Im schnellen Sinkflug schaffen sie es zwar, nun 1500 Meter pro Minute zu sinken, allerdings nimmt dadurch logischerweise auch die Windgeschwindigkeit zu.
Ja, aber dagegen ist sowohl ein Hurrikan-Witz, oder?
Ja, das glaube ich auch. Und ich war nämlich tatsächlich neugierig, als ich das geschrieben habe. Der stärkste je gemessene Hurrikan hatte Windgeschwindigkeiten von bis zu 345 km/h. Das war Hurrikan Patricia im Jahr 2015. Und die Passagiere aus dem Flugzeug sitzen bei über 500 km/h und minus 30 Grad.
Krass.
Das ist, ja. Ein weiteres ganz gravierendes Problem ist, dass das Cockpit nach unten gesackt ist. Die Nase befindet sich nun etwa einen Meter unterhalb der restlichen Maschine. Schließlich wird das Cockpit nur noch von den Streben im Fußboden der 737 gehalten. Noch schlimmer ist aber, dass niemand weiß, ob die Piloten überhaupt noch leben. Flugbegleiterin Michelle Honda versucht sich irgendwie nach vorne durchzukämpfen, schafft es allerdings nicht bis nach ganz vorne ins Cockpit, doch sie kommt an den Hörer der Sprechanlage und versucht nun so, die Piloten zu erreichen. Aber es ist einfach viel zu laut und sie erreicht niemanden. Sie muss irgendwie ins Cockpit. Mit all ihrer Kraft versucht sie, nach vorne zu kommen. Auf dem Weg dorthin fragt sie schon fast flehend immer und immer wieder, ob ein Passagier in der Lage wäre, ein Flugzeug oder besser gesagt eben dieses Flugzeug zu fliegen.
Ach hey.
Ja, es ist, man möchte sich das nicht vorstellen.
Nee.
Also dein Mann und ich, wir fliegen ja zwischendurch mal am PC.
Ja.
Und wir waren ja auch schon in Hamburg im Flugsimulator im Airport. Ich würde mir das im Leben nicht zutrauen, dieses Flugzeug zu fliegen, geschweige denn zu landen.
Ja.
Weil Simulationen sind einfach anders als...
Ja,
es in auch, Wirklichkeit ist.
Ja, aber wenn die richtigen Leute in einen Simulator reingehen,
ja,
die wissen auch die ganzen Knöpfe und all sowas. Das ist für die ja wie im Flug, im richtigen Flugzeug.
Genau, kannst du nur hoffen,
aber dass
noch...
Aber für einen Laie? Ja. Oha. Okay.
Kannst immer nur, wenn du fliegst, hoffen, dass noch irgendwo
ein
Pilot mit dabei ist.
Ja.
Was aber zu diesem Zeitpunkt niemand in der Kabine weiß, ist, dass Kapitän Schornsteimer gerade alles versucht, um die Maschine unter Kontrolle zu behalten. Und eben so schnell wie möglich auf eine niedrigere Höhe zu sinken, damit die Passagiere weiterhin eine Überlebenschance haben. Zeitgleich versucht Mimi Tompkins, die Flugsicherung zu erreichen. Sie wissen, dass der nächste Flughafen Kahului auf der Insel Maui ist. Doch da gibt es direkt das nächste Problem. Denn der Flughafen liegt zwischen zwei Vulkanen, wovon der höhere einen Gipfel von 3055 Metern hat. Kapitän Schornsteimer muss ein bestimmtes Kurvenmanöver fliegen, um den Flughafen zu erreichen, und keiner weiß, ob das Flugzeug dem Ganzen standhalten kann. Mittlerweile gibt's aber auch endlich mal etwas Positives, denn nachdem Mimi Tompkins auf ihrer normalen Funkfrequenz niemanden erreichen konnte, versucht sie es bei der Flugsicherung vom Tower auf Maui. Und es klappt. Endlich. 13.48 Uhr, also nur 3 Minuten nach dem Abriss der Kabinendecke und etwa 32 Kilometer entfernt vom Flughafen Kahului, erhalten sie die Landefreigabe. Zeitgleich wird die Flughafenfeuerwehr informiert. Am Boden ist jetzt also alles bereit für einen Notfall, ausgelöst durch einen Druckverlust. Mehr weiß man dort aber auch noch nicht. Kapitän Schornsteimer hat zeitgleich die Maschine auf unter 400 km/h verlangsamt. Die Verständigung unter den Piloten ist nun besser möglich, doch sie erreichen niemanden in der Kabine. Und überhaupt haben sie keine Ahnung, was überhaupt eigentlich gerade los ist. Die Piloten selbst sehen eben nur den Himmel hinter sich, aber gehen halt auch nicht davon aus, dass 35 Quadratmeter fehlen. Sie denken vielleicht, dass ein Stück rausgerissen ist, das, was sie eben gerade sehen. Auf der anderen Seite haben sie hierfür auch gerade eigentlich gar keine Zeit, denn plötzlich funktionieren auch die Steuerhilfen nicht mehr. Ab jetzt wird das Ganze also auch noch ein enormer Kraftaufwand. Szenenwechsel. Die Passagiere in der Kabine merken, dass die 737 stabil fliegt, auch während den Kurven. Die Piloten scheinen also noch am Leben zu sein und die Kontrolle über das Flugzeug zu haben. Da die erste Flugbegleiterin C.B. Lansing nicht zu sehen ist und Shane Sato Tomita bewusstlos und verletzt am Boden liegt, ist es Michelle Honda, die alles in ihrer Macht Stehende versucht, um die Passagiere auf eine Notwasserung vorzubereiten. Denn sie hat keine Ahnung von dem Plan, auf Maui zu landen. Zurück ins Cockpit. First Officer Mimi Tompkins fährt das Fahrwerk aus. Ihr Blick beobachtet die Kontrolllampen. Die Lampe des Hauptfahrwerks springt an. Es ist ausgefahren. Aber die Lampe des Bugfahrwerks bleibt dunkel. Auch bei einem weiteren Versuch ändert sich nichts.
Müssen Sie aber nicht in so einem Fall am Tower vorbeifliegen, damit die gucken können?
Genau. Das lernt Piloten genau so. Würden sie auch machen, aber in der jetzigen Situation wissen sie nicht mal, ob sie überhaupt landen können.
Ja. Gut, wäre ja auch Zeitverschwendung, wenn sie erst dran vorbeifliegen müssten, dann wieder drehen.
Genau.
Das weiß man ja
also
gar nicht, ob man das schafft.
Wenn du im Prinzip nur diesen Fall hast, dass du nicht weißt, ob es Fahrwerk ist, dann machst du das. Aber sie wissen ja noch gar nicht, was mit ihrem Flugzeug ist.
Ja,
und
ja, genau.
Wissen auch nicht, wie das sich jetzt während der Landung verhält. Und das kommunizieren sie eben auch genauso dem Tower. Und da wir noch nicht genug Probleme haben, kommt direkt das nächste. Denn die Küste, an der der Flughafen liegt, hat immer starke Winde. Aber egal, der Flughafen Kahului auf Maui kommt langsam in Sichtweite. Sean Steimer verlangsamt die Boeing 737 weiter. Landeklappen ausfahren. Während der Kapitän weiterhin die Maschine steuert, berechnet First Officer Tompkins die Landegeschwindigkeit. Und ich dachte mir so, als ich es geschrieben habe, in dem Moment noch irgendwas zu berechnen, gar nichts könnte ich berechnen.
Ich auch nicht. Null, genau. Aber das ist halt eben die Professionalität,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Und sie kommt auf 282 km/h. Allerdings wird das Flugzeug bei geringerer Geschwindigkeit auch instabiler. Bei höherer Geschwindigkeit weiß aber niemand, was bei der Landung geschieht. Setzen sie zu hart auf, ist die Chance eben größer, dass die 737 auseinanderbricht. Aber das müssen sie riskieren. Sie kommen Landebahn 02 immer dichter. Und nachdem alle schon auf die defekte Maschine warten und nach ihr Ausschau halten, kommt endlich die erlösende Nachricht. Das Bugfahrwerk ist ausgefahren.
Na Gott sei Dank.
Ja, endlich mal was Positives.
Ja, das stimmt.
Zeit, nochmal in die Kabine zu wechseln. Nachdem Michelle Honda dafür gesorgt hatte, dass alle Passagiere ihre Schwimmwesten anlegen, also noch bevor sie das rettende Land sahen, danach weiter, unter anderem auch auf allen Vieren versucht hat, alle auf eine harte Landung vorzubereiten, inklusive der Brace-Position, krabbelt sie in den letzten Sekunden von Flug 243 zu ihrer Kollegin Jane Sato Tomita und nimmt sie ganz fest in den Arm. Und jetzt kommt etwas, was fast an ein Wunder grenzt und was auch viele Bewohner der Insel als Wunder definieren. Denn von jetzt auf gleich flauten die Winde ab.
Okay.
Da, wo sonst immer Wind ist, war plötzlich Flaute. Springen wir zurück ins Cockpit. Die Landebahn kommt noch dichter. Die 737 sinkt ihr entgegen. 13.58 Uhr und damit 33 Minuten nach dem Start setzt Aloha Flug 243 am Flughafen Kahului auf Landebahn 02 auf. Bremsklappen und Schubumkehr. Wenn auch eben nur die Schubumkehr von Triebwerk 2, aber besser als nichts. Die Boeing 737 kommt auf der Piste und zum Glück ohne weitere Probleme zum Stehen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, dir ein Bild von dem Flugzeug zu zeigen. Deswegen habe ich mein Telefon die ganze Zeit in der Hand. Wenn euch das interessiert, googelt einfach mal Aloha 243. Kannst du gucken?
Das Bild kenne ich. Ja, das kenne ich.
Es ist total verrückt.
Genau.
Es ist wirklich verrückt.
Ja, das stimmt. Doch, habe ich schon mal gesehen. Ja.
Die Verletzten werden nun aus dem Flugzeug gerettet. 7 von ihnen wurden schwer verletzt, 57 weitere leicht. Auf ganz Maui gab es nur 2 Rettungswagen. So ein Notfall war eben unvorstellbar. Aber die Flugsicherung reagierte schnell und beorderte so viele Personentransporter von Akami Tours an wie möglich. Eigentlich fährt man mit denen auf der Insel zu Touristenattraktionen. Jetzt wurden sie eben anderweitig gebraucht.
Ja, aber gut reagiert.
Das auf jeden Fall. Also, das muss man denen lassen. Doch wie vorhin schon gesagt, sprechen wir jetzt nochmal über C.B. Lansing. Die Flugbegleiterin befindet sich nicht unter den Verletzten. 3 Tage lang suchte man sie mit Hubschraubern, Flugzeugen und Schiffen der Küstenwache und des US Marine Corps. Doch gefunden wurde sie nicht.
Ja. Na gut, dann weiß man aber schon, was mit ihr, dass sie halt rausgeflogen ist.
Ja.
Ja.
Dadurch, dass sie den Service ja schon hatten.
Ja.
Ne? Schon kurz nach dem beinahe Absturz beginnt die Zeit der NTSB-Ermittler. Wie konnte das geschehen? Wie konnte einfach das Dach abreißen? Finden Sie den Grund in den Wartungsunterlagen oder lag es schlicht und einfach am Alter der Maschine? Denn theoretisch war sie damals, als sie 69 ausgeliefert wurde, nur für 75.000 Flüge geplant. Am Tag des Unglücks, wissen wir ja von den Zahlen vorhin, hatte die 737 fast 90.000 Flüge absolviert.
Ja, das ist aber schon eine ganze Menge mehr, vor allem, weil sie ja ständig anderen Druckverhältnissen ausgesetzt war. Ja,
das ist immer dieser Zyklus dann.
Ja.
Und das vermuten die NTSB-Ermittler nämlich eben auch. Vor allem, weil so unheimlich viele Boeing 737 zu diesem Unfallzeitpunkt im Umlauf waren. Du musst ja auch wissen, was es ist.
Ne?
Als sich ein Ermittler allerdings bestimmte Aluminiumteile genauer ansieht, und zwar diese, wo Aluminium auf Aluminium liegt, bemerkt er Erschreckendes. Denn beim Verbinden zweier Aluminiumbleche wird Epoxid dazwischen gegeben und weiter mit Nieten stabilisiert. Doch bei der Maschine von Aloha Airlines 243 ist deutlich zu erkennen, wie massiv diese Teile korrodiert sind. Die Bauteile wurden also nicht mehr mit dem Epoxid zusammengehalten, sondern nur noch von den Nieten.
Und die konnten das nicht halten?
Nicht auf Dauer.
Ja. Ja, wegen dem Druck wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Und deshalb kam es genau an den Stellen zu Ermüdungsbrüchen. Und sogar Boeing wusste davon. Allerdings, man kann ihnen keinen Vorwurf machen, weil sie das schon seit Jahren wussten. Und zwar geht das Ganze darauf zurück, falls das Epoxid nicht bei den richtigen Verhältnissen verarbeitet wurde. Sei es hatte nicht die richtige Temperatur, sei es, die Flächen waren nicht richtig sauber gemacht. Also da haben sie schon extra gesagt, dass da drauf geachtet werden muss.
Ja, aber ist das nie jemand aufgefallen?
Nö, denn eigentlich waren die Maschinen tatsächlich immer in der Luft. Und wenn sie gewartet wurden, dann irgendwie nachts draußen mit Lampen.
Okay.
Und in diesem Lampenlicht hast du das wohl einfach nicht gesehen.
Ja, aber Epoxid ist Epoxidharz, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und dann kommt der Hammer. Es meldet sich eine Passagierin, Gail Yamamoto. Und was sie berichtet, passt zu den Einschätzungen der NTSB. Denn sie erzählt davon, dass sie beim Einsteigen, also in dem Moment, wo man das Flugzeug kurz von außen ganz nah sieht, einen Riss gesehen hat. Und zwar in der obersten Nietenreihe. Das ist ja immer, wenn du dann von dem Finger ins Flugzeug gehst, siehst du dann ja, da soll sie das eben schon gesehen haben. Und sie ist sich sicher, dass die beiden Aluminiumschichten zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz zusammenhielten.
Ja, aber warum sagt man da denn nichts? Also da würde ich doch dann nicht einsteigen.
Im Interview hat sie gesagt, dass sie was sagen wollte, Und sagte dann aber auch, dass eben alle drei Flugbegleiterinnen so beschäftigt waren und sie keine Umstände machen wollte.
Ach so, und dafür nimmt man im Kauf, dass man abstürzt. Ja, nicht ja, schlecht.
Witzig ist, als ich das Skript geschrieben habe und auch jetzt, kann ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen.
Nee, ich nicht. Also.
Aber ich wüsste auch nicht, ob ich was gesagt hätte, weil du gehst ja davon aus, dieses Flugzeug ist gewartet und sicher. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal geflogen bin und schon beim Fahren zur, also beim Fahren zur Startbahn schlackerte irgendwas am Flügel. Ich mich schon denke, die Klappe hat noch nie so gewackelt.
Mm.
Na ja, passt schon.
Ja, natürlich, aber ich hätte dann trotzdem da versucht, irgendwie zu sagen, sie wissen schon, dass sie da draußen einen Riss haben.
Ja.
Und so, was die denn draus machen, ja gut, weißt du, aber.
Ja.
Oder, also. Oder wie die andere, die so ein mulmiges Gefühl hatte, da wäre ich gar nicht eingestiegen, hätte gesagt, geh hier wieder raus.
Aber wenn du irgendwo hin musst.
Ja, wäre mir egal.
Aber wie oft hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, wenn ich ins Auto gestiegen bin und dachte mir, ach, irgendwie ist heute. Ja, aber das.
Aber manchen hat das schon das Leben
das
gerettet.
Das stimmt, ja.
Na, die sind nicht eingestiegen.
Also.
Ja, gut.
Wenn ich jetzt drüber spreche, finde ich meinen Gedankengang auch sehr merkwürdig.
Ja, also ich finde so, jeder reagiert eben halt
aber,
anders, ne?
Ja.
Aber ich glaube, ich hätte da irgendwie.
Ich weiß.
Spruch gesagt. Aber man muss auch in der Situation sein.
Ja.
Ne?
Allerdings gibt es noch etwas, was die Ermittler stutzig macht. Denn die Boeing war so gebaut, dass der Rumpf alle 25 Zentimeter auf Deutsch einen sogenannten Reißstreifen hatte, heißt auf Englisch Tail Safety Strap Connection, was so ähnlich ist wie eine Sollbruchstelle. Und zwar damit oder dafür, wenn es zu so etwas eben kommt, nur so ein Quadrat von 25 mal 25 Zentimeter rausbrechen kann und mehr eben nicht.
Aber warum haben sie denn trotzdem das Dach verloren?
Ja, also die NTSB geht davon aus, dass es so viele Risse waren, dass es einfach so sich zu einem ganz großen verbunden hat. Und der konnte dann eben dem ganzen Druck nicht mehr standhalten und so sprengt es das Dach quasi weg. Laut Unfallbericht der NTSB ist die wahrscheinlichste Ursache für den Unfall das Versäumnis des Wartungsprogramms von Aloha Airlines. Das Vorhandensein erheblicher Ablösungs- und Ermüdungserscheinungen, die nicht bekannt wurden, und schließlich zum Versagen der Überlappungsverbindung des oberen Rumpflappens führten. Weiter trug zu dem Unfall bei das Versäumnis des Managements von Aloha Airlines, weil sie die Wartungsmannschaft nicht ordnungsgemäß überwachen. Die FAA versäumte, das Wartungsprogramm von Aloha Airlines ordnungsgemäß zu bewerten und Mängel bei Inspektionen und Qualitätskontrollen zu beurteilen. So, und damit wären wir jetzt eigentlich am Ende der Folge, wenn es nicht noch Matt Austin geben würde. Er ist Ingenieur und Spezialist für Druckkessel.
Oh, was kommt denn jetzt noch?
Eine andere Theorie, warum das Dach abgesprengt wurde. Denn Matt Austin behauptet, nachdem er sich genau durch die Untersuchungsberichte gearbeitet hat, gemeinsam mit Michael Sweet, einem Spezialisten für Blutflecken, dass es eben auch anders gewesen sein könnte. Denn er findet auf Fotos etwas, das aussieht wie ein großer Blutfleck direkt neben einem Fenster am Außenrumpf des restlichen Flugzeuges. Und er geht davon aus, dass dieser Blutfleck von C.B. Lansing stammt. Matt Austin glaubt, dass sich das Flugzeug eben doch nur mit einem sogenannten Reißstreifen geöffnet hat, also diese 25 mal 25 Zentimeter. Und es scheint so, oder er sagt, es wäre so gewesen, dass das knapp über der Position von C.B. Lansing gewesen wäre. Was ein Passagier tatsächlich bestätigt, denn er sagt bei seiner Befragung aus, dass er einen Knall hörte, nach oben guckte und quasi ihre Beine genau auf dieser Höhe sah.
Mhm.
Das bedeutet, und nehmt mir jetzt bitte die Ausdrucksweise nicht übel, also als wäre dieses Loch aufgeplatzt, 25 mal 25, und sie hätte es dann mit ihrem Körper verstopft. Und so kam es seiner Meinung nach zu einem sogenannten flüssigen Hammer. Also einem Druckstoß, der dann für den geschwächten Rumpf zu stark war und dafür sorgte, dass die Rumpfbeplankung großflächig abriss. Das ist so ein bisschen, als wenn du hast die volle Badewanne, du ziehst den Stöpsel und legst ihn dann nur in die Nähe und dann wird der ja so reingesaugt.
Ja, genau.
Und das, dieses, in dem Moment, wenn der Stöpsel quasi zugeht, dass dann der Druck zu groß war und ja. Allerdings geht die NTSB davon aus, dass diese Theorie nicht stimmt. Also die wurde von denen gleich abgebügelt. Nein, nein, das kann so nicht stimmen. Egal, was es war, aber auch dieser Unfall hat wieder dazu beigetragen, dass die Luftfahrt sicherer wird. Die Inspektionen wurden nämlich verbessert. Alterung wird mittlerweile besser und genauer überwacht und die Produktionsabläufe wurden geändert. Und zum Schluss kann ich noch sagen, dass 7 Jahre nach dem Unglück und dem tragischen Tod von Clarabel C.B. Lansing ihr zu ihren Gedenken 1995 am Flughafen Honolulu ein Garten angelegt wurde. Auch wenn ihre Leiche niemals gefunden wurde.
Ja, kann aber auch sein, dass sie natürlich, wenn sie über dem Meer waren.
Genau.
Und
die haben auch kaum Trümmerteile gefunden.
Ja, sag ja so, die Raubfische, ja. Ne, so Haie und so, die werden, glaube ich, schon ihr restliches
getan. Aber ich habe halt auch zu diesem Garten gelesen und dieser Garten soll wunderschön angelegt
sein. Aber finde ich eine nette Geste.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber sie war jetzt die einzige Tote.
Genau.
Leider.
Ja. Genau, alle anderen waren zwar, oder einige waren verletzt oder auch schwer verletzt, aber tatsächlich bis auf leider eine Person, bis auf die Flugbegleiterin, haben alle überlebt.
Aber es ist ja nichtsdestotrotz dann doch alles gut gegangen.
Es ist glimpflich
ausgegangen.
Ja, es hätte auch viel, viel schlimmer
ausgegangen. Also für ein Flugzeug würde ich wirklich sagen, ist alles gut gegangen. Ja. Natürlich mit Verletzten, aber das ist ja Horror.
Ja.
Krass.
Also jede Tote oder jeder Tote ist zu viel, ne?
Definitiv.
Aber für das, wie das Flugzeug danach aussah, war das wirklich alle Achtung.
Ja.
Dass das genau.
Guckt euch das bitte ehrlich im Internet an. Das kann man, wer es noch nicht kennt, aber das kann man gar nicht glauben, sowas.
Ja. Vor allem, weil das Flugzeug hier unten wirklich nur noch von diesen Bodenstreben gehalten wurde.
Ja, genau.
Und das ist ja überhaupt, dass das gehalten hat.
Ja.
Also
zum
wirklich.
Glück.
Ja, Gott sei Dank. So, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch sagen, vielen, vielen Dank für euer Feedback, was wir bei Spotify bekommen haben. Da haben jetzt einige schon geschrieben.
Ja, vielen Dank.
Das freut uns immer sehr. Genau, bewertet uns gerne mit 5 Sternen, wenn es euch gefällt. Und dann laden wir in den nächsten Tagen noch die neue Episode Katastrophenmythen
mit
True Crime hoch. Aber wir hier mit einem neuen Flugunfall hören uns dann in 14 Tagen.
Genau, so ist es.
Hoffentlich ist das Wetter besser als bei euch. Hier regnet es wieder. Wir hoffen, ihr hört das nicht in der Aufnahme.
Ja, solltet ihr was hören, das ist der Regen.
Ja, der Regen. Wie jeden Tag eigentlich.
Ja, kennen wir ja in Norddeutschland.
In diesem Sinne, habt eine zauberhafte Zeit bis zur nächsten Episode und denkt dran, uns weiter zu empfehlen, uns zu bewerten, am liebsten mit 5 Sternen. Genau. Bis bald.
Bis bald und bleibt sicher.
Tschüss.
Tschüss.
Also, es gibt Nihang, die verbotene Insel. Siehst du, da haben wir es nämlich schon anders ausgesprochen. Zeitgleich wird die Feuerwehr, der Flughafen Feuerwehr, dass die Küste, an der auch der Flughafen liegt, immer starke Winde vorhanden sind. Denn theoretisch war sie damals, 1969, ausgeliefert, also als sie noch... Und schließlich zum Versagen der Und schließlich zum Versagen der Ich krieg das Wort nicht hin. Und schließlich zum Versagen der Überlappungs...
Das gibt's auch nicht. Überlappungsverbindung.